Wir haben einen ganz krassen demografischen Wandel. Das hat super viel negative Auswirkungen sicher für die Gesamtwirtschaft. Aber quasi ein Mangel an Jobs ist nicht was davon. Ja, wir werden zu viele Jobs für die jungen Leute haben. Ich meine, du hast es vorhin auch gesagt, du hast mehr Screentime als letztes Jahr. Ist bei mir sicher dasselbe. Alle sagen, die Jobs gehen weg, aber alle arbeiten mehr. Das passt für mich auch nicht unbedingt zusammen. So, was würde ich den jungen Leuten sagen? Ich bin selber quasi Anfang 30 und ich bin total beflügelt davon, wie krass die Leute sind, die Mitte 20 sind. Da kommen so viele aus den Unis raus und die haben eine Ambition, einen Hunger, was zu machen. Das ist Wahnsinn. Deswegen will ich mir gar keine Sorgen machen.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung und KI und vielen anderen tollen Themen von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und mein Gast heute ist der Lukas Köstler. Der hat die SE3 Labs gegründet und ich hader ja immer mit Unternehmen, die sich nicht so nennen wie das, was sie machen. Da weiß man immer nicht vom Namen her genau, womit sie sich beschäftigen. Aber das wird uns gleich erzählen. Es ist wahnsinnig spannend und in der Vorbereitung besonders hängen geblieben bin ich natürlich in dem Fakt, dass er mal bei Tesla gearbeitet hat. Erstmal, Lukas, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke Christoph, freut mich.
Du kümmerst dich um KI-Themen, du kümmerst dich darum, wie man im dreidimensionalen Raum navigieren kann. Das sind alles Themen, die es auch bei Tesla gab. Du warst da, glaube ich, hast ein, ich sag's Internship, das richtige Wort ist aber wahrscheinlich anders.
Genau, ich war da während meinem Doktor für eine sechsmonatige Periode. Das heißt formell Internship, aber das untertreibt ein bisschen, glaube ich, welchen Beitrag man im Team leisten kann. Den habe ich dann in der Tat nicht fertig gemacht, um ein Startup zu gründen, aber fast.
Aber zurück, ich habe mir vor 5 Jahren ein Tesla gekauft und habe damals das extra Geld bezahlt für Full Self-Driving Readiness. Das ist jetzt in den letzten 5 Jahren nicht gekommen in Deutschland. Was ist da bei euch schiefgelaufen, dass ihr das nicht fertig bekommen habt?
Genau, ich glaube, zuerst muss ich sagen, ich quasi bin natürlich jetzt im Startup und würde auch so generell nicht für Tesla sprechen. Ja. Deswegen ist hier meine persönliche Meinung. Ich glaube, der eine große Punkt ist, dass aus regulatorischen Gründen der Driving Stack in den USA und der Driving Stack in Europa andere waren. Und Full Self-Driving, glaube ich, wurde erst vor ungefähr 2, 3, 4 Monaten in den Niederlanden zugelassen. Das heißt quasi, die Fahr-Experience hier war merklich anders als in den USA. Und ich hatte, während ich dort war, auch die, konnte die Autos dort fahren natürlich und muss sagen, dass es wahnsinnig toll war und ein Erlebnis, das mich wirklich positiv geprägt hat, dass man sieht quasi, was man mit Technologie machen kann. Genau, und ich meine, auch jetzt bei SE3, wir kümmern uns ja darum, den 3D-Raum für autonome Systeme verständlich zu machen und legen da gewissermaßen sogar noch eine Schippe drauf, weil im autonomen Fahren hat man sehr strukturierte Umgebung, die Straßen sind relativ klar, es gibt sehr gute Karten, normalerweise haben die Straßen auch klare Seitenmarkierungen, viele dieser Sachen, das ist ein, sag ich mal, sehr klare Domäne, nichtsdestotrotz super schwieriges Problem. Man quasi darf natürlich keine Fehler machen. Und wir heben das jetzt nochmal eine Stufe nach oben und wollen durch Maschinen ein sehr, sehr generelles Verständnis der 3D-Welt beibringen und zwar in einer beliebigen, unstrukturierten Umgebung. Ist auch ein Problem, das uns schon ewig motiviert. Daniel, einer meiner Mitgründer, arbeitet seit 30 Jahren quasi daran, ist mittlerweile Professor in dem Bereich. Simon und ich seit jeweils ungefähr mehr als 10 Jahren und ist wirklich irgendwie unser Life's Work und wir haben jetzt gesehen, dass es möglich ist und dass wir schneller sein können, wenn wir das in der Firma tun und haben dann gegründet und da sind jetzt sehr happy damit.
Da gibt es jetzt 3 Folgethemen, die sich direkt daran anschließen. Das erste ist nochmal uns zu erzählen, in welchen Bereichen kann man genau das benutzen, was ihr erarbeitet und das zweite, seit wann gibt es euch überhaupt so richtig öffentlich und irgendwie vorwegnehmend, euch gibt es noch sehr, sehr, erst sehr, sehr kurz, aber es gibt gerade ein großes Interesse an dem, was ihr macht. Aber fangen wir erstmal an. Was kann ich damit machen als Enduser mit deinem Produkt?
Also ultimativ wollen wir quasi ein bisschen wie, sag ich mal, das ChatGPT für Systeme sein, die sich in der 3D-Welt bewegen. Das heißt, jeder Roboter, der sich in 5 Jahren irgendwie durch die Welt bewegt, wollen wir die Software sein, die dort das 3D-Verständnis mit dem High-Level-Reasoning verbindet. Aktuell sind wir eine Defense-Now-Company. Das heißt, die Technologie, die wir bauen, wird in der Verteidigung angewendet. Die sorgt hier für einige Sachen. Einerseits nehmen wir die Daten von vielen Drohnen bzw. autonomen Systemen und bauen in Echtzeit ein 3D-Abbild des Gefechtsfelds. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Minimap in einem Strategiespiel, wenn man sowas früher gespielt hat. Wir haben aber nicht nur dieses 3D Common Operational Picture, sondern darauf auch eine semantische Ontologie. Das heißt, unser System erkennt, welche Objekte sind da, Terrain, Häuser, Befahrbarkeiten, natürlich auch rote und blaue Kräfte und kann dann darüber quasi Fragen beantworten. Das heißt, ich kann wirklich in natürlicher Sprache fragen, wie komme ich zu einem Ziel, ohne vom Feind gesehen zu werden? Wo kann ich mit einem Unmanned Ground Vehicle oder auch mit einem Manned Ground Vehicle langfahren? Wie muss ich mit der Drohne fliegen, sodass ich quasi feindliches Feuer vermeide? Und all diese Fragen kann die KI dann automatisiert aus den Daten beantworten. Auf derselben Basis sorgen wir aber auch für Autonomie auf dem System. Das heißt, wenn man zum Beispiel in Jamming Conditions, es gibt im Kriegsfall ist quasi GPS meistens gejammt oder gespoofed, können wir dann weiterhin mit den Systemen navigieren und Missionen ausführen.
Gejammt heißt, ich habe gar kein GPS-Signal und gespoofed heißt, auf einmal steht, ich bin in Hawaii.
Genau, okay. Das ist genau richtig. Oder auch wenn der, wenn die Datenverbindung zum System ausfällt, kann es trotzdem die Mission weiter ausführen, weil wir die Intelligenz quasi onboard haben. Und das ist natürlich hier ein, sag ich mal, ich generational change, würde man sagen. Also wir gehen davon aus, dass in 10 Jahren Verteidigung komplett anders aussieht als heute. Und wir sehen es natürlich auch. Und wollen da einen Teil dazu beitragen, dass Deutschland, Europa und, würde man sagen, der Westen gesamt verteidigungsfähig bleibt.
Wenn man so ein Signal stört, also weil vieles von dem, was ihr heute macht, also wäre gar nicht so dringend notwendig, wenn GPS total zuverlässig laufen würde vielleicht. Also vieles auch nicht, weil du ja gerade gesagt hast, da wird irgendwie auch gemappt und da wird zugewiesen und da gibt es eine Ontologie und so weiter. Das mag GPS natürlich alles nicht. Diese Störsender, die müssen eigentlich relativ nah am Gefechtsfeld sein, oder? Die haben meistens irgendwie nur so 10, 20 Kilometer Sendeleistung oder so oder noch kürzer?
Guter Punkt. Also wie gesagt, ich glaube, GPS-freie Navigation ist nur ein Ding dessen, was wir machen, ist nur sehr greifbar immer. Ja. Das stimmt, man braucht einen Störsender. Der Punkt ist bei GPS nur, das Signal kommt von einem, ich glaube, geostationären Satelliten. Das heißt, quasi der Sender des GPS-Signals ist sehr, sehr weit weg von der Erdoberfläche. Dadurch ist das Signal relativ schwach, wenn es quasi am Boden ankommt. Man kann relativ große Flächen quasi jammen oder spoofen mit vergleichsweise geringer Leistung.
Okay, ja, okay, das verstehe ich. Und wenn ich aber eine Drohne mit Fernsteuerung fliege, das ist wahrscheinlich, da muss ich sehr nah dran sein, weil das dann, da ist der Sender und Empfänger nur irgendwie 2 Kilometer auseinander, da muss ich dann irgendwie sehr nah dran sein wahrscheinlich.
Genau, da ist natürlich das kürzer, aber trotzdem, wenn man sagt, man möchte 70 oder 100 Kilometer fliegen, dann ist es natürlich quasi, kann man auch besser in die andere Richtung stören. Und wir wollen natürlich generell dazu, dass gar keine oder möglichst wenige unserer eigenen Kräfte vorne sein müssen, weil man natürlich, egal wo man ist, sich immer in Gefahr bringt, man ist aufklärbar, auch im elektromagnetischen Spektrum. Und ein weiterer Punkt ist, es gibt auch nur eine, also quasi nur eine gewisse begrenzte Anzahl an Piloten. Die westlichen Armeen generell sind nicht besonders mannstark. Das ist quasi, wir quasi wollen lieber durch Technologie gewinnen und weniger durch den Einsatz von normaler oder von Menschen. Mhm. Und deswegen ist auch hier sehr wichtig, dass man zum Beispiel mit einer Person mehrere Drohnen gleichzeitig steuern kann. Und dass man natürlich ultimativ auch dahin geht, wir haben immer, als Mensch, man braucht immer eine gewisse Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Auch eine Funkverbindung kann immer gejammt oder sonst unterbrochen werden. Das sind auch alles Dinge, die man natürlich durch quasi automatisierte Berechnung wesentlich schneller machen kann und dadurch ein performanteres System bringen.
Du hast gerade gesagt, in 10 Jahren sieht die Verteidigung komplett anders aus als heute. Gleichzeitig meine ich mich zu erinnern, dass die New York Times gerade über euch geschrieben hat vor 2 Wochen. Ihr seid das neue Gesicht der Rüstungsbranche. Und im letzten Abschnitt steht dann aber, man soll trotzdem nicht denken, dass sich jetzt irgendwie alles auf einmal ganz, ganz schnell ändert. Wie kann man diese beiden Aussagen miteinander verheiraten?
Ich glaube, es gibt diesen alten, dieses alte Sprichwort, das ist irgendwie, people overestimate what happens in 6 months and underestimate what happens in 10 years. Ich glaube, so ähnlich sehe ich das auch. Natürlich ist es ein großes System und man braucht es nicht glauben, man schnippt einem Finger und alles ändert sich in sehr kurzer Zeit. Aber ich glaube, wir sehen natürlich sehr klar, in welche Richtung die Änderung geht. Und es ist ja auch schon sehr viel passiert. Also die Bundeswehr heute sieht nicht mehr aus wie die Bundeswehr vor 5 Jahren. Und ich glaube, in 10 Jahren von jetzt sieht alles nochmal sehr anders aus. Und es ist auch ein nötiger Wandel und wir sind sehr stolz eigentlich, dass wir da auch einen Beitrag leisten können.
Wir haben festgestellt, dass es für Tesla wahnsinnig schwierig ist, selbst auf der Straße ein System zu bauen, das schnell zugelassen wird oder wo auch Europa sagt, herzlich willkommen, fahr damit mal auf unseren Straßen. Gleichzeitig seid ihr ein Team von
35
Mitarbeitenden Und du hast ja aber gesagt, jetzt machen wir das Ganze nochmal irgendwie im dreidimensionalen Raum in der Luft und von oben und so weiter. Und teilweise haben Leute wie Paul Graham von Y Combinator auch gesagt, Mensch, Lukas, mach das mal nicht. Jetzt gibt's euch und ihr scheint, glaube ich, auch ganz gut Traction aufzubauen. Was sind sozusagen die Hypothesen oder wie hast du priorisiert, wo du sagst, ich weiß, ich kann nicht mit 30 Leuten Alter schaffen, was groß andere Unternehmen in 5 Jahren mit 500 Leuten nicht geschafft haben. Wie suchst du dir einen Schwerpunkt, wo du sagst, da greifen wir an und wenn wir da irgendwie gut sind, dann downstream passiert irgendwie alles andere, was wir dafür brauchen.
Genau, dieser Paul Graham-Quote nur, um auch nichts falsch zu tun, er hat nur gesagt, dass wir Evor quasi nicht beitreten sollen. Ja. Er hat nicht generell vom Startup abgeraten.
Mhm. Evor ist nochmal?
Das ist quasi in, ich weiß gar nicht, wie die sich offiziell nennen, ein Early-Unterstützer von uns. Mhm. Gibt es auch einen anderen Podcast dazu mit Daniel von Evor. Es war sicher eine der besten Entscheidungen der Firma. Die haben anfangs sehr geholfen, quasi Firma mit aufzubauen, investieren natürlich auch ein bisschen, aber vor allem schaffen sie ein Netzwerk und eine Umgebung, wo es quasi sehr gut positiv ist, sehr gut möglich ist, eine Firma zu bauen. Genau, aber um auf die ursprüngliche Frage wieder zurückzukommen, ich glaube, das eine ist, kleine Teams mit sehr hoher Talentdichte werden immer noch total unterschätzt. Ist auch eine Sache, die ich in meinem Leben oft gesehen habe. Ich meine, auch im Autonomous Driving, es gab viele, sag ich mal, große deutsche Konzerne, die das probiert haben, in der Regel mit sehr, sehr vielen Leuten, also Hunderten und Tausenden Leuten. Und wenn man jetzt die Bilanz danach zieht, ist leider nicht wahnsinnig viel bei rumgekommen. Das heißt, ich glaube, die Menge allein an Leuten ist nicht wahnsinnig ausschlaggebend. Ich bin der Meinung, dass die Qualität der Leute und auch die Dichte an Talent viel wichtiger ist. Deswegen, wir glauben wirklich daran, dass wir auch jetzt mit 35 Leuten schon extrem schlagkräftig sind. Wir wachsen gerade auch nochmal stark. In 10 Monaten sind wir ungefähr so 120. Das heißt, auch dann, ja, quasi haben wir da, bringen nochmal mehr PS auf die Straße. So, und woran glauben wir sehr stark? Ich glaube, eine Sache, woran wir sehr stark glauben, ist, Language Models ist wirklich eine Generational Technology. Und es war lustig, am Anfang, als wir daran quasi geglaubt haben als Firma, gab es noch den GPT-Wrapper. So, da war, okay, wenn du irgendwie nur Language Model dann Code außenrum baust, dann bist du ein GPT-Wrapper und das kann alles nicht funktionieren. Heute heißt es quasi eigentlich Harness oder ich glaube, am Ende haben die Leute verstanden, was der Application Layer früher war, ist jetzt immer noch der Application Layer, nur dass eben oft ein Sprachmodell drunter sitzt. Mhm. Und ich glaube wirklich sehr stark darauf zu wetten, dass Language Models viel besser werden, war eine Sache, die uns ein bisschen von anderen unterschieden hat. Wir haben immer sehr klar gesagt, wenn es was gibt, was potenziell in einem Jahr von einem Sprachmodell gemacht werden kann in unserem Produkt, dann machen wir es nicht so. Dann warten wir, bis die Modelle besser werden. Die Wette hat sich eigentlich immer ausgezahlt. Dann der andere Punkt ist, wir sind wirklich weltweit führend, was quasi 3D Computer Vision AI angeht. Wir haben im Gründungsteam, Daniel, irgendwie alle zusammen 89.000 Zitierungen. Daniel hat einen Leibniz-Preis gewonnen, viele Sachen. Wir arbeiten sehr lange und intensiv an diesen Themen. Und auch da würde ich sagen, diese tiefe Expertise zahlt sich aus. Das sind oft kleine technische Entscheidungen, die irgendwie auf ein Paper aus den 1980ern zurückgeht, das auch kein Mensch irgendwie kennt oder das nur quasi innerhalb natürlich dieser Community an Leuten als Wissen existiert, das uns dann irgendwie den Vorteil gibt und dass wir was schaffen können. Das war sicher eine sehr wichtige Entscheidung. Und sonst, ich glaube, der letzte Punkt ist, wir sehen es ja auch alle generell, auch quasi das Nutzen von KI oder Sprachmodellen intern in der Firma sorgt natürlich auch für ganz neue irgendwie Effizienzen. Also das ist Wahnsinn, oder? Ich meine, wenn man programmiert, kriegt man viel Hilfe mittlerweile von Sprachmodellen. Auch dadurch können wir mit 35 Leuten sehr, sehr effektiv sein. Und genau, aber nichtsdestotrotz steht uns auch noch sehr großes Wachstum jetzt bevor.
Das ist, als du eben sagtest, dass man dass ein Rapper gar nichts Schlechtes irgendwie ist, obwohl man am Anfang irgendwie dafür ausgelacht wurde oder gesagt wurde, du bist ja nichts anderes als irgendwie ein GPT-Rapper. Das zeigt, glaube ich, auch ganz gut der Verkauf von Cursor vor einigen Monaten, der ja nichts anderes ist als ein Rapper für LLMs, um irgendwie Programmierung zu machen. Und die sind dann für 60 Milliarden Dollar, glaube ich, verkauft worden.
Korrekt.
Das hat ganz gut funktioniert. Jetzt hast du eben erwähnt, dass euch AI im Unternehmen beschleunigt. Wahrscheinlich ist für euch dann wichtig, irgendwie eine gute Recherche zu machen, wo ihr sagt, ich habe gerade das und das ein Problem. Wo in der Wissenschaft wurde das schon mal irgendwie angesprochen und kann ich daraus was rausziehen? Also ich kann mir vorstellen, dass ihr das da nutzt. Gibt es weitere gute Beispiele, wo du sagst, da beschleunigt uns AI ganz, ganz toll?
Ja, das ist auf jeden Fall eins. Ich auch für so einen Podcast, ne? Wenn ich hier bis vorher zum Podcast gehe, quasi frage ich mir eine entsprechende Codex jetzt in dem Fall, so okay, machen wir mal ein Briefing, was passiert da? Das geht natürlich über viele Meetings hinweg, ganz klar. Wir sind natürlich immer quasi sehr vorsichtig, welche Sachen quasi an welche Server geschickt werden. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen mehr einschränken als jetzt so ein Standard-Startup. Natürlich auch im Coding. Also ich meine, wir haben einen sehr starken Fokus auf Software und AI. Und ich beschreibe das immer als, dass man quasi eine Abstraktionsebene nach oben gegangen ist. So als ich quasi, also gut, jetzt als CEO programmiere ich nicht, aber als ich noch selber programmiert habe, habe ich quasi in der Regel C++ oder Python geschrieben. Und ganz selten habe ich mal den Assembly-Code gelesen, wenn es wirklich ganz wichtig war. Aber eigentlich gab es niemanden, der den gelesen hat oder geschrieben oder sehr wenige Leute. Und jetzt sind wir eben eine Ebene weiter oben und quasi man redet mit einem Cursor oder einem Windsurf oder Cognition oder Codex oder what have you und liest vielleicht nur noch kleine Teile. Also es hängt natürlich immer sehr, sag ich mal, vom Application-Domain ab. Da muss man vorsichtig sein, je nachdem, was es ist. Und ich glaube, wer davor quasi ein Individual Contributor war, quasi orchestriert jetzt eben Agents und ist fast wie ein kleiner Teamlead. Und das ist natürlich ein Riesenumbruch, aber sorgt auch für eine, ja, sag ich mal, riesen Zunahme. Und ich glaube, wir sind da auch noch bei Weitem nicht am Ende. Also wir haben natürlich im Dezember diesen großen Umschwung gesehen, dass die Modelle nochmal eine Step-Function besser geworden sind. Ich glaube auch jetzt, ich glaube, sehr viele Prozesse auch im Unternehmen, Onboarding, Offboarding, all diese Sachen lassen sich sehr gut automatisieren. Ich bin also voller Optimismus. Ich glaube, die Hälfte meines Jobs wird automatisiert in 6 Monaten.
In 6 Monaten?
Und dann habe ich mehr Zeit.
Ja, ich mein Job wird auch automatisiert, trotzdem habe ich irgendwie nicht mehr Zeit, habe ich das Gefühl. Ich habe gerade gestern gemerkt, dass ich irgendwie mehr Bildschirmzeit habe als vor einem Jahr, als vor 2 Jahren. Also dieses ganze AI-Zeug sorgt eher dafür, dass ich den ganzen Tag irgendwie ausprobiere und am Bildschirm sitze. Ist das Produkt, das du verkaufst, ein Chip oder ist es ein Modell, das dann in irgendwelche Player eingespielt wird oder ist dein Ergebnis eine .exe-Datei? Also was kriegt ein Kunde, wenn er bei euch einkauft, wenn er Umsatz bei euch lässt?
Ja, cool. Super Frage. Also wir haben einerseits so ein bisschen wie Mobileye damals aus dem Autonomous Driving, falls man die noch kennt, haben wir quasi eine kleine Kamera, die ist so ungefähr 2x2x2 Zentimeter, ein kleines Stückchen größer. Und das ist sowohl die Kamera als auch dann quasi ein KI-Accelerator und ein Chip drinnen. Und das kannst du dann in eine Drohne bringen und bekommst dann eben zum Beispiel die Fähigkeit, dass diese Drohne autonom ohne GPS navigieren kann. Das heißt, da ist die Software und die Hardware quasi als ein gebündeltes Produkt.
Super.
Teilweise ist es natürlich auch so, dass die spezielle Drohne von einem Hardware-Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, schon Kameras und Compute-Chips hat, dann liefern wir die Software aus, nicht als .exe, sondern meistens in einem anderen Format. Windows machen wir recht selten, aber genau, also eigentlich im Endeffekt wie eine .exe, könnte man sagen. Das ist das andere. Oder wenn wir quasi mit dem Endkunden, also der Bundeswehr zum Beispiel, zusammenarbeiten, dann gibt's auch Möglichkeiten, dass wir mit Partnern zusammen quasi eine Drohne und gewisse Sensorik und die Software als ein Gesamtpaket liefern. Und die Software und KI dann aber der definierende Teil sind. Das heißt, wir sind dann auch in der Verantwortung gegenüber dem Endkunden, dass das Gesamtsystem inklusive der Drohne funktioniert. Das heißt, wir haben auch relativ viele Drohnen quasi bei uns dafür, dass wir eine Softwarefirma sind.
Ihr seid im Juni, das ist jetzt 2 Monate her, so ein bisschen aus dem Stealth-Mode rausgekommen.
Korrekt, ja.
Das ist noch relativ frisch. Jetzt sagst du, wenn wir mit der Bundeswehr arbeiten, wie kann man denn in so kurzer Zeit schon irgendwelche solche Kunden sich beschaffen?
Also wir sind natürlich im Juni erst aus dem Stealth gekommen. Wir haben vor ungefähr 18 Monaten eine Pre-Seed geraced. Das heißt, wir waren davor ein bisschen im Stealth oder unterm Radar eben unterwegs. Ich glaube, es ist eigentlich also immer wieder dasselbe. Ja. Wir sind natürlich zu allen möglichen Veranstaltungen gegangen, haben gepitcht, was wir machen, haben versucht zu verstehen, welche Probleme hat der Kunde, wie können wir da helfen.
Waren das noch Veranstaltungen, wo ihr sagt, und dann kann die Deutsche Gesellschaft zur Seenotrettung uns einsetzen und sofort sehen, wo das Segelschiff liegt? Oder also und dann irgendwann kam dann raus, oh.
Nee, das waren direkt quasi verteidigungsrelevante Veranstaltungen. Also zum Beispiel die DWT, BSC, MSC, gibt's relativ viele Veranstaltungen. Und dann hatten wir, ja, haben wir viel Arbeit investiert und hatten, glaube ich, auch einfach mal Glück an der einen oder anderen Stelle. Quasi viel Arbeit heißt ja nur, man vergrößert die Oberfläche dafür, dass man Glück haben kann. Und wurden.
Oh, toller Spruch.
Ja, es ist ein Englischer, also es ist nicht von mir.
Aber sehr gut. Wie heißt es auf Englisch?
Hard work increases your surface area for luck.
Oh, super. Ja. Super Spruch, danke.
Genau, und dann sind wir eben auf Leute getroffen, die gesagt haben, boah, das ist mega cool, was ihr könnt. Und hier, lasst uns doch mal irgendwie das zusammen vertesten. Und dann sind einfach die Aufträge größer und größer und größer geworden. Und mittlerweile arbeiten wir in, ich glaube, mehr als 10 Aufträgen mit der Bundeswehr, mit vielen verschiedenen großen Primes, Hensoldt als einer, den wir eine sehr öffentliche Partnerschaft haben und wo es super funktioniert. Sind tief verwurzelt im Ökosystem und haben dann eben entschieden, okay, es ist auch mal Zeit, unsere Geschichte ein bisschen öffentlicher zu erzählen, weil wir eben jetzt, hatte ich vorhin kurz angesprochen, auf über 100 Leute wachsen. Wie gesagt, uns ist Talent Density super wichtig. Und deswegen ist zum Beispiel ein öffentlicheres Auftreten eine Chance für uns, eine größere Menge an Leuten anzusprechen, die vielleicht sagen, hey, das hört sich cool an, da würde ich auch mich gerne mal bewerben oder überlegen, ob mit den Leuten zusammenzuarbeiten.
Was sind die Profile, die ihr am meisten sucht, wenn ihr jetzt von 30 auf über 100 geht?
Also das Lustige ist, wir haben eine relativ einfache Hiring-Philosophie und die ist ein bisschen quasi konträr wahrscheinlich. Das Erste ist, wir suchen immer Leute, die quasi in den Top 2% ihres jeweiligen Berufs sind. Und das ist total unterschiedlich. Ich sag mal, wenn jemand sehr akademisch ausgerichtet ist, dann haben die Leute meistens tolle Noten oder wir haben einige, die waren die Besten in ihrem Studium und solche Sachen. Wenn jemand eher Fullstack und an der Hardware arbeitet, dann sind es oft Leute, die waren im Studium in 3 Studentengruppen und haben irgendwie 4 Rennautos gebaut und noch 8 andere Roboter dazu. Und wenn du bei denen wahrscheinlich nach Hause kommen würdest, wäre alles voller Technik überall und Roboter und so weiter. Oder wenn es jemand ist, der mit dem Kunden arbeitet, dann da ganz viel Erfahrung. Also es hängt sehr davon ab, aber wir wollen Leute, die wirklich quasi in dem, was sie tun, extrem gut sind und das auch lieben. Und dann brauchen wir natürlich auch Leute, die sagen, okay, mir ist es wirklich wichtig, was zu schaffen und ich bin da auch bereit, reinzustecken. Ich meine, Early-Stage-Startup ist jetzt kein 9-to-5 und ich glaube, das trifft bei uns auch zu. Und dann andersrum wollen wir aber auch verstehen, wieso wir ein sehr guter Platz für die Leute sein können. Wieso können die bei uns besser wachsen als woanders? Was können wir denen bieten an der Breite an Aufgaben, vielleicht auch an einem Team, der Varietät im Alltag, dass sie woanders nicht haben können. Wenn die ganzen Punkte passen, dann freuen wir uns. Das heißt, wir sind da sehr offen, was den Hintergrund angeht. Also wir haben wirklich von Early Grads bis später in der Karriere, von, sag ich mal, wie gesagt, sehr guter Akademischer zu Bundeswehr, zu alles. Also wir sind da sehr offen. Es muss einfach nur jemand sein, der wirklich der oder die absolut brennt für das, was er oder sie macht.
Du hast von erzählt, dass ihr wahnsinnig viele wissenschaftliche Zitierungen habt. Ich glaube, dein Mitgründer ist einer der meistzitiertesten Computer Vision Forscher Europas.
Ja.
Was sind trotzdem auch 2026 noch Probleme, an denen man sich die Zähne ausbeißt? Und man sagt so, es kann doch nicht sein, dass wir da seit Monaten oder Jahren noch nicht sagen können, das ist zuverlässig gelöst.
Du hast es auch schon gesagt eigentlich, zuverlässig ist der Punkt. Mhm. Also quasi Akademie optimiert sehr stark auf Neuheit von Ideen, aber ja, optimiert nicht auf quasi zuverlässige Lösungen. Also wenn du normalerweise quasi was nimmst, auch das ein Best Paper Award gewonnen hat oder was auch immer, dann funktioniert das, sag ich mal, in 95% der Fälle. Und wenn du quasi genau die gleiche Methode nicht auf die Beispiele aus dem Paper anwendest, sondern auf andere Beispiele, dann funktioniert es bei 50% der Fälle. Ja, das ist natürlich, und das ist auch fair, ja, so ein Paper, das schreibt in der Regel eine Person, und einfach das Augenmerk ist, kann ich eine neue, bahnbrechende Methode zeigen. Aber dann fängt die ganze harte Arbeit erst an, um eben diese neue, bahnbrechende Methode zu nehmen und die wirklich in die echte Welt zu bringen. Und dann ist eben nicht alles einfach. Also dann hast du Dreck auf der Linse, dann muss es nachts funktionieren, bei Nebel, im Tiefenflug, wenn auch irgendwas wackelt, unter tausenden Bedingungen, die nie bedacht wurden, im akademischen Kontext. Das heißt, dieser Übertrag ist eigentlich meiner Meinung nach, wo immer das ist. Also man sieht es ja auch in genereller Robotik, wo quasi jeder hat ein gutes Demo-Video, aber funktioniert es dann 99,99999% der Zeit. Da, glaube ich, ist immer das Problem. Aber ich glaube, das ist auch genau die gesellschaftliche Aufgabe von einem Startup, ne? Oder generell von Industrie, ist es eben, diese Ideen zu nehmen und die so lange zu schleifen und so lange besser zu machen, bis sie wirklich den Wert für den Kunden und den Nutzer liefern.
An welcher Stelle setzt ihr noch auf Human in the Loop?
Also ganz wichtig ist erstmal, wir quasi bewegen uns immer innerhalb der NATO-Doktrin. Und das heißt da, im Englischen ist es Meaningful Human Supervision. Das heißt, sehr, sehr viele Entscheidungen können aus Doktringründen gar nicht ohne Mensch getroffen werden. Und das ist uns sowohl als Firma extrem wichtig, als auch ist es unseren Kunden extrem wichtig.
Das ist, glaube ich, auch für viele Menschen, die nicht in eurem Umfeld arbeiten, gar nicht so klar. Da wird gedacht, mit KI-Hilfe kann jetzt irgendwie Zielerfassung gemacht werden. Und dann ist wahrscheinlich irgendwie gar nicht so die Rules of Engagement jedem klar. an wie vielen Stellen überhaupt beauftragt werden muss, damit am Ende irgendwie ein Schuss abgesetzt wird. Das ist ja eben nicht, dass irgendwo ein Soldat sagt, ich starte die Drohne und die Drohne entscheidet, ich schieße jetzt, sondern meistens ist das über viele Ebenen vorher entschieden worden, was jetzt passieren darf auf einer Mission.
Genau. Also es gibt an sehr, sehr vielen Stellen dieser Kette Human Supervision. Mhm. Generell quasi Wirkungsentscheidungen brauchen an ganz vielen Stellen den Eingriff von einem Menschen. Das ist auch extrem tief verankert in NATO-Doktrin. Das ist jetzt auch nicht so, dass sich das morgen ändert. Das war auch über die letzten vielen, vielen Jahrzehnte immer gleich. Ist nie als Grundsatz weggegangen und da stehen wir auch ganz fest dahinter. Aber was man eben sehen muss, ist einfach wahnsinnig viel Information, die da reinkommt. Hunderte Videostreams von Drohnen, das muss alles irgendwie zusammengenommen werden. Das heißt, die Idee ist gar nicht, dass die Maschine die Entscheidung für den Menschen macht. Das geht eben nicht, sondern dass wir die Daten, die gesehen werden müssen, zusammenbringen und dem Operator so darstellen, dass es ihm oder ihr leichter fällt, die richtige Entscheidung in diesem Moment zu treffen. Und das ist, was wir machen und was auch viele andere machen. Und da sind wir auch, es ist sehr klar, was im Westen da möglich ist.
Wenn ich bei meinem LLM Dinge frage, sind die häufig irgendwie, ist die Antwort irgendwie Unsinn. Also da wird halluziniert oder sowas. Könnt ihr überhaupt jederzeit messen, wo halluziniert wird oder nicht? Oder wie kann man da Prozesse aufbauen, um Stück für Stück von Quartal zu sehen, dass die Qualität der AI-Entscheidung besser wird?
Ich glaube, da habe ich mindestens drei Antworten dazu. Das erste ist, wir sehen, dass die Menge an Halluzinationen stark abnimmt in Sprachmodellen. Also ich glaube, jeder, der sich noch 2-3 Jahre zurückerinnern kann, weiß, dass es damals vielleicht das Level von einem 8-Jährigen hatte oder so und wie ich sehr oft Schwachsinn erzählt hat. Mittlerweile ist es so, meiner Meinung nach, dass viele der Top-Notch-Systeme relativ selten Fehler machen. Mhm. Aber natürlich verlassen wir uns da nicht drauf. Dann der zweite Punkt ist, wir haben natürlich sehr starke interne Evaluierungen, wo wir konstant testen, wie gut funktionieren diese Systeme für die Anfragen, die für uns relevant sind. Und was bedeutet das? Und ich glaube, der dritte Punkt, und das ist eigentlich der wichtigste, ist, in den Systemen, die wir bauen, stellen wir 100% sicher, dass es quasi durch LLMs keine Fehlentscheidungen geben kann. Das heißt, wie gesagt, wir aggregieren nur die Informationen, stellen die dem Nutzer dar und die Entscheidung trifft immer der Nutzer anhand der Informationen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt frage, okay, zeig mir alle Gebäude in einem gewissen Bereich, dann quasi haben wir eine Kartenansicht davon und das Sprachmodell malt quasi Highlightboxen um alle Gebäude. Aber trotzdem gucke ich als Mensch drauf und kann sehen, hier ist offensichtlich ein Gebäude fehlt oder hier offensichtlich ist was eingezeichnet, was kein Gebäude ist. Das heißt, uns ist sehr, sehr wichtig, dass quasi, oder wenn es sagt, hier auf diesem Bild habe ich ein entsprechendes Objekt gesehen, dann zeigen wir dem Nutzer dieses Bild an und was die KI denkt, dass sie da gesehen hat. Also wir haben immer einen Audit-Trail dessen, was das gesamte KI-System quasi gerade macht und der wird immer von einem Menschen nochmal überprüft. Das heißt, es ist wirklich nur eine Hilfe, aber niemals die finale Entscheidung und dadurch können wir das sehr klar quasi trennen, dass da keine Fehler passieren.
Ich schaue mir auf YouTube regelmäßig die Axios-Videos an, die sie mit Lucky Palmer, dem Gründer von Anduril, machen und der setzt sich dann hin und tut so, als würde er alle Fragen beantworten, als würde er komplett irgendwie transparent alles machen. Also immer wahnsinnig spannend, was er so erzählt. Und er hat ja irgendwie eine riesengroße Anlage gebaut, wo sie jetzt sagen, da machen wir Kampfjets und da machen wir Drohnen und da machen wir U-Boote und so weiter. Ist das so ein bisschen, wo du sagst, ja, in 5 Jahren gibt es auch SE3 U-Boote? Oder sagst du, wir wollen immer auf erfolgreichen Systemen mitverbaut werden, aber eigentlich werden wir nicht jemand sein, der komplette geschlossene Kampfsysteme baut?
Ja, super gute Frage. Diskutieren wir oder werden wir oft gefragt. Ich glaube, wir haben da einen bisschen konträren Ansatz zum Markt. Quasi Anduril oder auch andere europäische Firmen wie in Helsing würde man klassischerweise einen Neo-Prime nennen. Quasi vom amerikanischen Prime Contractor. Das sind Firmen, die quasi sehr, sehr stark vertikalisieren und dann die gesamte Plattform anbieten, zum Beispiel ein U-Boot. Wir hingegen glauben eher an ein offenes Ökosystem, dass es sowohl horizontale Software-Layer gibt, als auch Plattformanbieter und man zusammenarbeitet in diesem offenen Ökosystem. Das heißt, unsere Kernfähigkeit ist Software und KI und da werden wir weiterhin sehr, sehr, sehr stark drin wachsen und das in viele Plattformen quasi einbringen und natürlich auch direkt mit dem Endkunden zusammen. Aber wir werden jetzt selbst keine U-Boote bauen. Das ist nicht unser Antritt. Und das Beispiel, das da oft vergessen wird, ist, dass in den USA Palantir aktuell, glaube ich, noch ungefähr 4-mal höher bewertet ist als Anduril. Das heißt, quasi eigentlich der größte Neoprime gewissermaßen ist eine Software-Only-Company. Jetzt nicht, dass wir quasi in Exact, also das machen, was Palantir macht, also eine andere Company, aber Software-Only oder Software-First ist auf jeden Fall ein Ansatz, der funktioniert. Und ein anderer Punkt, der da oft vergessen wird, ist, dass aktuell sowohl in den USA als auch in Deutschland ungefähr noch 98% des Verteidigungsmarktes nicht von Startups bedient werden. Mhm. Das heißt, der allergrößte Teil des Markts wird eigentlich von bestehenden Firmen quasi bedient. Und
98%?
Ja.
Wow.
Ja, ich meine, also die Zahl ist ja hoch. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, weil da ist natürlich irgendwie...
Wahrscheinlich ist auch irgendwie die Versorgung von Essen und neue Möbel und...
Genau, es ist zwar nur Procurement-Dollars, aber da sind auch Bekleidung und so mit dabei. Das heißt, die Zahl quasi, je nachdem, wie man sie schneidet, ist ein bisschen anders, aber auf jeden Fall wesentlich mehr als die Hälfte des Markts ist immer noch quasi klassische Unternehmen. Und da haben wir eigentlich immer einen sehr guten partnerschaftlichen Ansatz, dass wir sagen, okay, wir sind absolute Spezialisten, was KI angeht, was Software angeht. Und wir arbeiten zusammen mit diesen quasi bestehenden Primes, die absolute Spezialisten angeht, was die Plattformen angeht, was die Sensorik angeht, was die Supply Chains angeht, was eine sehr, sehr lange, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kunden angeht. Und da ergeben sich eigentlich immer super gute Partnerschaften, wo jeder das beiträgt, was er gut kann und man zusammen einen wirklich einen Mehrwert stiftet beim Kunden.
Ich glaube, in den USA kostet alleine Essen, Trinken, Kraftstoff, Strom pro Tag über 1 Milliarde Dollar für die Streitkräfte. Also
die Zahl kenne ich nicht, aber
wahnsinnige Zahlen. Ja, und da ist noch nicht eine Kanone abgeschossen worden. Okay. Ihr seid jetzt kürzlich raus aus dem Stealth-Mode. Du bist schon in der New York Times jetzt irgendwie gewesen. Ihr seid auf der ILA, auf der BAD1 oder BAD1, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Euer PR-Auftreten ist eigentlich wahnsinnig beeindruckend dafür, dass ihr seit 60 Tagen erst so ein bisschen über euch redet. Wie ist das? Ist das auch wieder so ein Zusammenhang von Timing und Thema? Oder habt ihr da ein wahnsinnig gutes Playbook, das ihr da irgendwie abspielt? Wie steuert ihr gerade, wie ihr Stück für Stück am Markt wahrgenommen werdet?
Also uns war quasi immer klar, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Und eben mit dem, dass wir aus dem Stealth rausgekommen sind, wollten wir da mehr investieren. Haben da quasi eine Mischung gemacht aus sag ich mal, interner Capability. Arbeiten auch mit Cosmic, mit der Marie zusammen, die uns sehr hilft. Und ich glaube, der Antritt ist eigentlich wie bei allen anderen Sachen. Wir sind sehr ehrlich, wir erzählen unsere Geschichte und hoffen, dass Leute das interessiert. Also da ist jetzt kein großes irgendwie Growth-Hacking-Playbook, dass man dieses eine Trick machen muss. Ich glaube, die meisten Sachen im Leben sind am Ende des Tages dann einfacher in den Fundamentals, als man denkt. So, keine Ahnung, wenn du Sachen verkaufen willst, dann musst du eben auf irgendwie viele Veranstaltungen gehen, mit vielen Leuten reden und versuchen, dann ihre Probleme zu lösen. Ich glaube, wenn du die Probleme konsistent löst, dann hast du Mehrwert geschaffen. Und bei PR will man auch mit vielen Leuten reden und irgendwie idealerweise hat man eine Story, die sicher, ich glaube, es muss zum Zeitgeist passen. Ich glaube, das ist immer ein großer Punkt. Hm. Da haben wir natürlich auch, also Rückenwind, klar, das ist uns bewusst. Aber sonst muss man halt seine Geschichte erzählen und hoffen, dass sie spannend genug ist.
Der Parmalaki hat erzählt, dass er diesen ganzen Unsinn auf Ex und dieses ganze Lautsein und so weiter nur macht, um Talente anzuziehen. Und dass er sagt, er kriegt nicht einen extra Auftrag dafür, dass er irgendwie Interviews macht. Er kriegt nicht einen extra Engagement mehr dafür. Er sagt, das ist nur dafür, Talente zu bekommen. Und so ein bisschen höre ich das natürlich auch raus, dass es für euch auch wichtig ist. Aber dieser War for Talents, wenn jetzt, euch wird es ja wahrscheinlich auch in 3, 5, 7 Jahren noch geben, wenn es jetzt junge Menschen gibt, die sagen, diese ganze AI-Geschichte, die macht mir irgendwie Zukunftssorgen, was wären eigentlich jetzt gute Jobs, die man einschlagen könnte, um am Ende eine gute Chance zu haben, bei so Unternehmen wie euch interessant zu sein oder Jobs zu bekommen? Was sind die Jobs der Zukunft? Löst das mal bitte kurz.
Ja, also da gibt es auch einen Spruch, es ist sehr schwer, die Zukunft vorherzusagen.
Prognosen sind besonders schwer, gerade wenn sie die Zukunft betreffen.
Genau, ja. Okay. Jetzt hast du den guten Spruch. Boah, ich glaube, es ist schwer. Ich würde zuerst jungen Leuten sagen, ich glaube, man darf sich auf keinen Fall in diesem Doom-Loop fangen lassen. Ich glaube, wenn man in die Geschichte zurückblickt, gab es immer einen Doom Loop. Ja, ich meine, es gab ja. die klassischen Luddites während der Industrialisierung, die gesagt haben, danach
gibt
es keine Luddites.
Okay, was war, kenne ich nicht.
Das war quasi die Bewegung in UK, die damals sogar die Webstöcke dann zerschlagen haben in den Fabriken, weil sie quasi gesagt haben, es nimmt uns die Arbeit weg und uns wird keine Arbeit mehr geben. Es gab immer wieder eine große Manie. Ich glaube, dass irgendwas liegt sehr tief in uns Menschen, dass uns das irgendwie mitnimmt.
Dass wir uns wohlfühlen und zu sorgen, ne?
Ja. Und ich glaube auch, dass es alle 10, 15 Jahre rüberrollt, was das Thema dafür ist. Deswegen, ich würde jungen Leuten sagen, seid sehr optimistisch. Dann das Zweite ist, wir haben einen ganz krassen demografischen Wandel. Das hat super viel negative Auswirkungen sicher für die Gesamtwirtschaft. Aber quasi ein Mangel an Jobs ist nicht was davon. Ja, wir werden zu viele Jobs für die jungen Leute haben. Und dann, ich meine, du hast es vorhin auch gesagt, du hast mehr Screentime als letztes Jahr. Ist bei mir sicher dasselbe. So, alle sagen, die Jobs gehen weg, aber alle arbeiten mehr. Das passt für mich auch nicht unbedingt zusammen. So, was würde ich den jungen Leuten sagen? Ich glaube, also ich bin selber quasi Anfang 30 und ich bin total beflügelt davon, wie krass die Leute sind, die Mitte 20 sind. Da kommen so viele aus den Unis raus und die sind so ambitioniert, die quasi sind oft auch so krass geplant. Ich weiß noch, die haben irgendwie genau, die haben in der Schule schon irgendwas gegründet und in der Uni noch zwei Sachen und 80 Praktika und was auch immer. Und die kommen raus und die haben eine Ambition, einen Hunger, was zu machen. Das ist Wahnsinn. Deswegen will ich mir gar keine Sorgen machen. Und ich glaube, das Letzte, was ich natürlich sagen würde, ist, quasi, man muss natürlich schon einen Lean-In für die AI-Sachen machen. Also ich glaube, das ist egal, ob du jung oder alt bist, aber du willst verstehen, wie funktioniert das, du willst der Erste sein, der die Sachen ausprobiert, du willst irgendwie in eine Company kommen und sagen, hey, hier so funktioniert das, so können wir effektiver werden, effizienter, wenn du quasi die AI-Frau bist dann dort und alle sagen, hey, da musst du hingehen für AI-Tipps, das ist auf jeden Fall eine positive Sache, würde ich total empfehlen. Ja, und dann, egal was es ist, in dem Bereich quasi, wo man selbst gut ist, versuchen quasi sehr, sehr, sehr gut zu werden. Ich glaube, das hilft immer. Oh, ich kann noch viele Sachen sagen. Ich mag das Buch Running Down a Dream von Bill Gurley sehr gerne. Das würde ich jedem ambitionierten Menschen ans Herz legen.
In einem Satz, was steht da drin?
Es ist im Endeffekt ein sehr taktisches Buch dazu, wie man es schafft, seinen Traum im Arbeitsumfeld zu verwirklichen und wie man es überhaupt erstmal schafft, rauszufinden, was es ist. Und es hat sehr tolle Anekdoten drin von Leuten, die über sehr viele Bereiche des Lebens hinweg, irgendwie Restaurants gründen und so weiter, das geschafft haben. Und ich mag Bill Gurley gerne. Das ist ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen.
Dass du das gelesen hast, sagt das aus, dass du selber auch mal sagtest, puh, wie mache ich denn jetzt aus all meinen Interessen einen wirklichen Plan raus? Ich brauche noch ein bisschen Orientierung.
Das lustige Buch gibt es erst seit einem halben Jahr.
Okay. Okay, ja, it's never too late. Ich bin 47 und weiß auch noch nicht genau, wo ich hin will. Okay, ich hatte vorhin eine Sache fast vergessen zu fragen. Euer Produkt gerade ist eine Kamera, wo Edge oder On-Premise oder wie auch immer das heißt, ganz viel irgendwie schon berechnet wird. Ich erinnere mich, dass alle noch gesagt haben, der Elon Musk ist ja total dämlich, dass er ohne LiDAR navigieren will, weil ohne LiDAR wird man niemals irgendwie zuverlässige Datenpunkte hinbekommen. Ihr macht's ohne LiDAR?
Korrekt.
Und das klappt gut?
Klappt gut, ja. Ich glaube, hier auch wieder ein paar Gründe dafür. Im Verteidigungsbereich ist LiDAR sogar noch mal schlechter, weil es ein aktiver Sensor, der schießt quasi Laserstrahlen raus. Das heißt, du siehst den. Ja, und du willst natürlich gerade nicht, dass du aufklärbar bist. Das heißt, es ist noch mal schlechter als im zivilen Bereich. Also in der Regel relativ
lieber Photonen einsammeln als Photonen aussenden.
Ja, genau. Okay. Ja, mega cool. Und ist auch relativ schwer und braucht relativ viel Energie. Das heißt, auch auf einer Drohne ist es oft nicht ideal. Da ist eine Kamera eigentlich wesentlich besser.
Wie genau kann man sich in einem dreidimensionalen Raum mit Kamera orientieren? Ist das dann auf einen Meter oder?
Nee, also definitiv Submeter. Und ich glaube, das große Beispiel, das man einfach immer nennen kann, ist, wir Menschen haben auch keinen LiDAR. Wir haben zwar theoretisch eine Stereokamera, zwei Augen, hilft uns aber nicht sehr viel, wenn wir quasi sehr weit weg von dem Objekt sind. Und wir können Sachen sehr gut ausführen. Das heißt, wir sagen einfach immer, okay, wir haben einen.
If it quasi, works for us.
It works for us, dann müssen wir halt gut genug arbeiten, dass es auch für die Maschine funktioniert.
Wo ist euer Standort?
Wir haben mehrere, quasi zwei in München, einen in Kiew und jetzt bald kommen noch London, Berlin und andere Länder dazu.
Wenn jetzt ein Investor kommt und euch wahnsinnig viel Geld zu wahnsinnig tollen Bewertungen gibt, aber sagt, aber wäre schon gut, wenn ihr dafür in ein anderes Land geht. Wie sehr bist du jetzt hier verwurzelt? Oder wie sehr sagst du, wenn mir jemand von woanders diese Chance gibt, dann gehe ich dahin, wo ich meine Chance umsetzen kann? Also wie sehr wird am Ende Kapital darüber entscheiden können, dass so Unternehmen in Europa oder Deutschland bleiben versus abwandern?
Ich glaube, also uns ist die Verteidigung Europas und vielleicht darüber hinaus auch quasi auch die Belebung wieder des europäischen Marktes. Natürlich sind wir dann nur ein ganz kleiner Teil, ja, da müssen ganz viele Startups alle helfen, dass wir es quasi schaffen, wieder in ein großes Wirtschaftswachstum zu kommen. Und auch viele, eigentlich jeder muss helfen, jede Firma. Aber das ist uns schon ein absolutes Kernanliegen. Das heißt, das werden wir auch immer weitermachen. Ja. Wir werden immer mit all diesen Partnern sehr eng zusammenarbeiten. Ich glaube, nichtsdestotrotz, ich versuche mich nicht in Politik einzumischen, das ist nicht mein Thema. Ich glaube trotzdem, dass eine transatlantische Partnerschaft auch was Wichtiges ist. Natürlich funktioniert das gerade nicht gut oder gibt es Probleme immer, aber wenn man, sag ich mal, über einen jahrzehntelangen Horizont drauf guckt, dann war das eigentlich immer eine wahnsinnig gute Partnerschaft. Deswegen würde ich das auch in Zukunft so sehen. Auch wenn man die anderen, auch großen europäischen Firmen anguckt, sieht man, dass da oft natürlich amerikanisches Kapital investiert ist. Und ich glaube, es gibt tolle Investoren in den USA, die genau die gleichen Ziele haben, die 100% aligned sind. Und deswegen, ja, glaube ich, hätte ich da jetzt auch überhaupt kein Problem damit. Und die es auch genauso sehen würden, dass aber natürlich die Verteidigung Europas die Kernaufgabe der Firma ist und wir dem natürlich treu bleiben.
Europa hat ja auch gerade unter konservativen US-Investoren große Fans. Also es gibt da viele, viele Menschen, die auch sagen, Europa ist schon wirklich sinnvoll und auch sinnvoll über einen Zeithorizont von ein, zwei Präsidentschaftsetappen weiterhin natürlich irgendwie eng mit denen zusammen zu sein. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz positiv. Toll. Lukas, jetzt hast du schon viele Fragen von mir beantwortet, hast viele Fragen wahrscheinlich in den letzten Wochen bekommen und gibt sicherlich Themen, wo du sagst, witzig, das werde ich nie gefragt oder spannend, das finde ich so spannend und keinen scheint zu interessieren. Was ist irgendwie ein Thema, über das du viel zu wenig sprichst, was du aber interessant findest?
Puh, sehr gute Frage, gerade wenn man viel immer gefragt wird. Ich glaube nochmal vielleicht zu dem Talentthema zurück. Ich war selber Teil von einigen Studentengruppen in der Uni, quasi verschiedene Robotikgruppen und ähnliches. Wir haben jetzt auch quasi, sind auch als Firma Sponsor von einigen, Horizon in München sei genannt, auch die Formula Student Teams in München und in Zürich. Und ich finde es einfach eine wahnsinnig tolle Sache, was quasi da immer passiert. Und ich glaube, ich bin einfach so optimistisch, ich stehe jeden Morgen auf und denke mir, das ist Wahnsinn, so irgendwie, wir haben all diese Leute, die wirklich was erreichen wollen, KI hebt absolut ab, so, es ist ein Irrsinn, ja, wenn man vor 5 Jahren mir gesagt hätte, okay, quasi wir haben quasi so viel gelöste Erdos-Probleme, wir haben so viel gelöste Probleme, die eigentlich Fields Metal Worthy sind, hätte ich gesagt, es kann nicht sein, so, und wir haben einfach, es passieren all diese tollen Sachen und ich finde, es ist die beste Zeit ever, um ein Startup zu bauen. Deswegen, ich wache jeden Morgen super optimistisch und positiv auf und ich glaube, das wird zu wenig besprochen, was für tolle Chancen es auch sind. Also, und was ist auch, also was wir auch in Deutschland jetzt aufbauen können. Ja, ich glaube, wir haben einfach jetzt eine wahnsinnige Chance, mal wieder sehr, sehr, sehr große, extrem wichtige und durable, langfristige Unternehmen zu bauen und ich finde es toll, ein Teil davon zu sein. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich finde es auch toll, wenn ich glaube auch in einem Startup, in einem Team zu arbeiten mit Leuten, die genauso motiviert sind, die natürlich, es ist harte Arbeit, es ist wirklich.
Aber harte Arbeit mit Purpose und mit motivierten Menschen hits different, ne?
Ja, einfach großer Spaß.
Ja, toll, super, das ist ein wahnsinnig optimistisches, positives, interessantes Gespräch gewesen für mich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so Auskunft und deine Story geteilt hast. Klingt super gut, ist toll zu wissen, dass solche Menschen irgendwie bei uns im Land arbeiten und Startups machen. Vielen Dank, dass du hier warst, viel Erfolg für dich und SE3 Labs.
Danke, Christoph, hat mich gefreut.
Für euch zu Hause, leider bringt der Lukas noch kein Nahrungsergänzungsmittel raus, was man sich kaufen kann, um ähnlich optimistisch zu sein. Aber es gibt sicherlich gute Wege, ihm zu folgen. Ich weiß, dass er auf LinkedIn einigermaßen regelmäßig schreibt. Gibt es noch weitere Wege, wo man irgendwie up-to-date bleiben kann, was bei euch passiert?
Aktuell LinkedIn, aber wir werden versuchen, noch mehr zu machen.
Okay, also auf jeden Fall sei es euch ans Herz gelegt, da mal reinzufolgen. Und dann würde ich sagen, ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Unbedingt jetzt noch schnell ein Abo dalassen, denn so tolle Gäste, die gibt's zwar nicht jede Woche, aber auf jeden Fall regelmäßig und das Reinhören lohnt sich. Ich freue mich, wenn ihr das macht, vielleicht sogar auch die Folge weiterschickt, falls ihr jemanden kennt, den das auch noch interessieren könnte. Und dann würde ich sagen, kommt hervorragend durch eure Woche. Und wir verabschieden uns mit ganz lieben digitalen Grüßen von
Lukas
und von Christoph. Tschüss.
Tschüss.